du isst die sind kross an den richtigen Stellen, die sind soft an den richtigen Stellen. Du hast die haben wie so ein Raucharoma. Es ist einfach, ey, das Salz ist gut verteilt, ne? Die Form ist entweder schön oder anarchisch. Die Arme sind knack, weißt du, wenn du die Arme knackst, dann macht's Peng. Ist schon gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit dem DB-Mobil-Podcast mit mir, Sebastian Emerget, und natürlich wieder mit einem wunderbaren Gast. Aber bevor ich zu diesem Gast komme, möchte ich euch kurz was erzählen. Denn wann immer ich mich aufmache, um eine neue Folge in der Deutschen Bahn zu produzieren, gehe ich am Bahnhof mir erst einmal zwei Brezeln kaufen. Das stimmt wirklich und ich gehe auch immer zum gleichen Brezelverkäufer. Da schmeckt's mir, da weiß ich, was ich für mein Geld bekomme. Es hat also alles eine gewisse Ordnung. Das Thema Brezeln kann aber auch irgendwie ein bisschen krawalliger angegangen werden. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie dieses ganze Ding mit einer Brezel anarchisch sein kann, dann müsst ihr jetzt wirklich dranbleiben. Denn mein heutiger Gast, Aurel Merz, ist Comedian, Moderator, Schwabe und eben selbsternannter Brezeltester. Ihr könnt also gleich den ersten Brezeltest in der Deutschen Bahn miterleben. Und dann reden wir noch über ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel Stabhochsprung, Überfälle auf Bäckereien und natürlich die neue Show von Aurel Merz, Neotropic Tonight. Viel Spaß beim Hören wünsche ich euch jetzt. Ich lasse mir meine Brezel schmecken, die ist wirklich lecker. Die Bahnfahrt geht genau jetzt los und Abfahrt! Hallo, guten Morgen, moin. Servus.
Servus.
Aurel Merz.
Hallo,
freut mich sowas. Wie sagt man denn in Stuttgart?
Wie man guten Morgen sagt. Ja. Grüß Gottle.
Grüß Gottle. Grüß
Gott sagen die Leute. Hallöle, kann ich auch sagen. Ja.
Wirklich? Sagt ja, da jemand Hallöle?
Hallöle. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch mittlerweile so eine Karikatur, die lebendig geworden ist. Aber ich finde, so ein gutes Hallöle ist schon gut, oder?
Ist Schwäbisch nicht eine einzige Karikatur, um mich mal direkt ins Abseits zu stellen?
Also,
als guter Gastgeber.
Da gibt es verschiedene Meinungen zu, aber ich würde sagen, es ist eine Sprache, die sich auf jeden Fall gut für Comedy eignet, ja, weil sie ja doch irgendwie lustig ist, aber ich finde, sie klingt auch harmlos. Also ich habe das Gefühl, Schwäbisch ist ein Dialekt, bei dem die Leute schon gerne weiter zuhören, weil es ist so sanft, weißt du? Es wird ja, wenn ich jetzt nicht weiß, sage ich, sondern ich würde weich sagen und das ist so, ja, ist irgendwie, es geht einem gut von der Hand. Es ist ein Ohrenschmeichler.
Ich möchte an dieser Stelle, lieber Aurel, meine Redaktion grüßen, die mir immer ein sehr schönes Dossier schreiben.
Ja.
Und hier steht also unter dem Punkt Biografie: Aurel Merz wurde am 1. Juni 2989 in Stuttgart geboren. Oder 2989.
Ja, so,
das ist ja irre.
Ja, Mensch, da müssen wir jetzt nur noch...
Du wirst dich sehr gut gehalten haben.
Unglaublich, jetzt müssen wir nur noch 966 Jahre warten und dann komme ich. Dann kommt er. Da bin ich geboren.
Und ist deutscher Moderator, Podcaster und Schauspieler. Wird da noch Moderation, Podcast und Schauspielen ein Ding sein? 2989.
Ist das noch ein Thema? Ich habe das Gefühl, der Podcast-Trend, der geht nie weg.
Ich habe das Gefühl, der geht gerade weg.
Ja, auf jeden Fall, er geht weg. Ich glaube auch, im Endeffekt, wahrscheinlich werden wir dann alle nur noch so AI-Entertainer sein, die einfach so viel besser sind als wir.
Ja.
Also wahrscheinlich, vielleicht gibt es ja so eine Art AI-Hologramm, wo die sich gesagt haben, komm, wir gucken mal von vor 1000 Jahren, haben wir da noch ein Gesicht, das wir noch mal reinpluggen können. Aber ja, wahrscheinlich war es das dann. Wahrscheinlich, ich weiß auch nicht. Gibt es uns da überhaupt noch?
Naja, da, also uns wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht mehr. Aber
heavy ist aber negativ gedacht. Also
nein, mich wird es nicht mehr geben. Ein
bisschen Hoffnung habe ich schon noch.
Dass du so alt wirst?
Ja, Mensch, die
ganzen... Die 1000 habe ich angepeilt.
Also diese ganzen Neurolinks und da wird ja jeder Milliardär, der irgendwie daran arbeitet, sein Gehirn einzufrieren oder eine Cloud hochzuladen, komm, das schaffen wir noch.
Okay, dann ist das hiermit beschlossen. Wir treffen uns 2989 in Stuttgart. Wo du
ja, gar, zu meiner Geburt.
Wo du gar nicht mehr bist. Also du bist ja ziemlich rumgekommen. Mir fehlt das Wort, was ich sagen wollte. Wie hat man denn neulich... Vagabund. Ein Vagabund. du warst in Wien.
Ja.
Du warst in Istanbul.
Ja.
Du kommst aus Stuttgart.
Ja,
und lebst in Berlin.
Ich muss sagen, ich lebe jetzt seit 11 Jahren in Berlin. Das heißt, dachte ich immer, dass ich so viel in Bewegung bleiben möchte oder eben mal am Meer lebe oder so. Ich habe mir eigentlich das so wohntechnisch eigentlich anders vorgestellt. Aber ich habe mich dann irgendwie in Berlin verliebt. Und ich finde bis heute Berlin, jetzt bin ich seit 11 Jahren da. Und ich finde es eigentlich großartig. Also ich hoffe irgendwie, dass ich irgendwann mal nochmal woanders lebe und am besten am Meer. Aber ich glaube, ich würde wirklich, ich meine es ernst, ich würde Berlin eigentlich nur für eine Stadt am Meer verlassen.
Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass man sich dafür rechtfertigen muss, weil man Berlin gut findet. Ne? Alle schimpfen immer so ein bisschen. Ach, ich mag es
ja
auch.
Nee, ja, ich weiß nicht. Das ist ja immer so. Das ist immer so, ich weiß nicht, das ist ja auch fast schon ein bisschen unangenehm. Da schaudert es ja schon, wenn die Leute immer so tun, ja, in Berlin, da sind nur Chaoten und bla. Ich meine, es ist eine wahnsinnig kreative Stadt mit viel Kultur und Vergangenheit. Und du findest in Berlin halt alles. Ne? Das gibt es so.
Das ist so gut, man findet alles.
Ja, man findet literally alles. Aber es ist halt auch einfach viel geboten. Und ich glaube, man findet halt auch den Ort, in dem man leben möchte, und wenn du der dir nicht mehr passt, dann wechselst du den Bezirk. So, es ist halt schon sehr vielfältig, und ich glaube, das mag ich einfach sehr.
Was magst du alles an Berlin? Also magst du den Bezirk, in dem du lebst, und magst du deine Wohnung, in der du wohnst?
Ja, auf jeden Fall.
Also, was ja echt wichtig ist, hört sich jetzt ja logisch an, aber es ist wirklich, viele Leute wohnen in der Wohnung, die sie gar nicht mögen.
Das ist ja auch, ich meine, das
bald schwer.
Genau, das ist wahnsinnig schwer zu finden, und das ist in Berlin so für viele, die auch jetzt neu immer hinziehen, ein totaler Kompromiss, den dann viele machen müssen. Also du nimmst die Stadt, aber wohnst dann halt einfach in einer kleinen Streichholzschachtel. Aber das ist halt ein Kompromiss, den du in wahnsinnig vielen großen, angesagten Großstädten einfach schlucken musst, und das Problem wird nur größer. Ich meine, Berlin ist jetzt wirklich echten, also der Wohnungsmarkt in Berlin und in diesen allen deutschen Großstädten ist ja eine Katastrophe. Und das ist sehr schade, weil das nimmt dir so viel Lebensqualität, und ich habe jetzt eine Wohnung, die ich sehr, 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 sehr mag. Also wunderbar. Ich wohne jetzt seit 3 Jahren zum ersten Mal mit meinem Leben mit Balkon und so, und das ist halt schon Lebensqualität. Mhm. Ne? Ich genieße das sehr. Das Einzige, was mich nicht genieße, ist Aufräumen. Ich bin immer wieder fasziniert.
Echt? So ein Kinderding? Du findest auch Aufräumen blöd?
Naja, ich meine, ich bin immer wieder fasziniert, wie schnell ich es schaffe, meine Wohnung einfach unbewohnbar zu machen. Mhm. Und das ärgert mich. Und diese Ordnung kriege ich dann irgendwie nicht so richtig rein.
Aber bist du denn ordentlich?
Ja, sehr.
Ah ja, okay. Ja, schon immer gewesen. Ich mag es auch. Aber du bist ja auch das, also die selbsternannte, das personifizierte Chaos. Dann also passt es doch wieder, oder?
Ich glaube, ich bin sehr, strukturiertes Chaos. Also mache halt viel Zeug, und meine Wohnung spiegelt das halt wieder. So. Aber es hat eine Strategie dahinter, aber.
Also man hat mir zum Beispiel gesagt, es könnte durchaus sein, dass du ein bisschen verspätet am Gleis erscheinst, aber du warst vor uns da.
Ja, weil ich komme nur zu spät, wenn ich weiß, es ist möglich. Also
bei der Deutschen Bahn ist das sehr gut möglich,
ja, zu spät zu kommen. Ja, mit dem Gamble mache ich nicht, das macht mir dann zu viel Stress, aber manchmal fällt mir was Besseres ein. Ich bin eigentlich auch immer pünktlich aus dem Haus. Das ist das, was ich mit organisiertes Chaos meine, aber mir fällt dann auf dem Weg irgendwie was ein oder keine Ahnung, ich sehe einen Raben und der hackt irgendwie lustig auf was rum, und dann beobachte ich den noch ein bisschen und so.
Wirklich?
Also, ja, es ist wirklich so, dass ich einfach dann so eher so, naja, dann, ich finde dann irgendwas fasziniert mich auf dem Weg, was mir dann Zeit raubt. Das kann einfach passieren.
Man sagt den Stuttgartern ja eine gewisse Form der Spießigkeit nach. Was ist das Spießigste an dir?
Was ist das Spießigste an mir? Da gibt es sicher
Während er nach seiner Fahrkarte sucht, weil die Kontrolleurin kommt.
Ja, ja, du hast deine hier so Drohnen hingelegt.
Nein, das ist ja schon mal sehr, sehr,
so, jetzt
sehr gewissenhaft.
Jetzt habe ich sie da auch hingelegt.
Hallo,
ich
moin. Das
ist die richtige. Ups, müssen wir ranzoomen.
Achso, ich dachte, du fährst auf unseren Nacken mit.
Ich glaube, ich habe eine eigene. Oder ist die da auch drauf?
Guck mal da.
Ah ja, danke sehr.
Ein vorbildlicher Podcast-Gast bist du, Aurel. Da werden die Tickets noch selber besorgt. Was ist das Spießigste an dir?
Ja, was ist das Spießigste an mir? Ich hatte tatsächlich, früher hätte ich gesagt, dass ich trotzdem versucht habe, pünktlich zu sein. Mhm. Das habe ich so ein bisschen schleifen lassen. Aber was ist das Spießigste an mir? Früher war ich spießiger, ist mir aufgefallen. Ich meine, ich bin relativ diszipliniert eigentlich, was Arbeit angeht. Mhm. Ich würde es jetzt nicht spießig nennen, sondern das ist eher, weil ich es einfach so, ja, weil ich es gerne mache. Und dann bin ich da schon auch irgendwie ziemlich hinterher, und irgendwie ist es mir auch wichtig, dass die Leute, mit denen ich arbeite, ne, Arbeit ist nicht alles, aber wenn man die Zeit von Leuten in Anspruch nimmt, dann sollte man eben schon irgendwie da gemeinsam an dem Ziel arbeiten. Also ich weiß nicht, ob das spießig ist, das ist ja eigentlich eher okay, das ist ja eher so Grundvoraussetzung irgendwie.
Ja.
Aber wenn es so um Arbeit geht, bin ich relativ diszipliniert eigentlich.
Weil du das, was du machst, nicht nur gerne machst, sondern vor allem gut machen willst, deswegen diszipliniert, oder?
Ja, ich mache es einfach wahnsinnig gerne. Also ich habe jetzt ja das Glück, dass ich einen Beruf habe mit Comedian und Comedy und Sendungen produzieren und alles Mögliche, was so im Kreativbereich ist, dass mir das so unfassbar viel Spaß macht. und ich mir gar nicht, ja, ich möchte gar nichts anderes machen und dementsprechend mache ich das so gerne und ja, deshalb bin ich da diszipliniert, einfach weil ich mir dann so Ziele setze, die, auch wenn sie nicht passieren oder nicht umgesetzt werden, ist für mich dann auch wieder okay, aber ich gebe mein Bestes.
Also ich kann da sowieso gerade mal ein Shoutout machen an die Menschen, die uns zuhören, die eventuell noch nichts von dir gesehen haben. Ich habe es ja gerade gesagt, Moderator, Podcaster und Schauspieler. Schauspieler im Sinne von, dass du ja viele Sketche auch immer selbst spielst. Und da muss ich dir wirklich mal ein Kompliment machen. Das machst du sehr gut. Also danke, ich finde, ja, du hast tatsächlich ein sehr gutes Timing, eine sehr gute Selbstironie und schaffst es tatsächlich, dich sehr gut zum Horst zu machen, sagt man, glaube ich.
Sprich weiter, sprich
kannst
weiter.
Gefällt gut über gut. dich selbst lachen. Punkt. Das machst du sehr gut.
Danke sehr. Ja, nee, wie gesagt, ich mache es auch einfach gerne. Also ich finde einfach Comedy ist so ein, gerade Comedy, also ich möchte auch mal demnächst mal was Ernstes spielen, aber bei Comedy ist ja grundsätzlich so, es hilft einem wahnsinnig gut durch den Tag, es hilft einem wahnsinnig gut durch die Welt. Ne? Es ist, umso ernster man sich nimmt, habe ich das Gefühl, umso verkrampfter wird man, umso schwerer wird es irgendwie mit der Realität umzugehen. Und wenn du das Ganze immer durch so eine Art Comedy-Brille siehst, wo du einfach versuchst, dich selbst nicht so ernst zu nehmen, aber auch versuchst, in irgendwelchen Zuständen den Comedic Relief zu finden, also irgendwie, ne, worüber man dann halt lachen muss, selbst wenn es ein trauriges Lachen ist, dann hilft das einem so, den Tag wahrzunehmen und irgendwie die gesellschaftlichen Zustände und was auch immer da passieren mag, zu verarbeiten.
Also das, genau, das kann man ja auch dazu sagen, bei dir geht es ja gar nicht um den Pipi-Kaka-Humor in erster Linie, Hauptsache die Leute lachen, egal über was, sondern du machst es in der Regel ja dann noch deutlich tiefer, also du bist entweder satirisch unterwegs oder tatsächlich sehr gesellschaftskritisch oder gesellschaftsanregend, sagen wir mal so, um darüber nachzudenken, welche Probleme momentan wirklich da sind, um sie vielleicht in einem anderen Licht aktuell erscheinen zu lassen. Du wählst den Humor.
Genau, also es ist, also oftmals ist es eigentlich irgendwie so für mich ganz einfach so zu beziehen, sind eigentlich eher so Themen, die mich beschäftigen. Also wenn mich etwas beschäftigt und das ist gesellschaftlicher Natur, dann behandle ich es. Aber ganz ehrlich, wenn mich mal irgendwie, keine Ahnung, wenn es wirklich mal Pipi-Humor ist oder so und das beschäftigt mich halt, weil es mir passiert ist oder irgendwas, dann mache ich das auch gerne. Also ich versuche einfach eher so die komplette Sparte meiner Lebensrealität und meiner Interessen in meiner Comedy oder meiner Arbeit abzubilden. Und bin irgendwie froh, dass ich dafür mehrere Vehikel gefunden habe, in denen mir das auch erlaubt wird.
Hast du ein Lieblingsvehikel?
Also Stand-Up-Comedy live ist schon einfach ein anderes Gefühl.
Ja.
Weil es macht einfach wahnsinnig Spaß, mit Leuten, also auf Leute zu treffen, die wegen dir da sind. Ne? Und es ist der Thrill ist auch am größten. Live auf der Bühne ist es einfach, ja, ist einfach komplett anders. Und auch Podcasten, finde ich, macht viel Spaß, einfach weil du da auch unterschiedlich anders als bei Sendungen, wo du mit Sendern arbeitest, ist ja so, da sind so viele Menschen, die mitsprechen, was ja auch gut ist, aber du kannst es nie wirklich alleine machen. Also du brauchst die Unterstützung, du brauchst die Freigaben von Sendern, von Menschen, die dir das Geld dafür geben und so weiter. Bei Podcasts, ne, Stöpsel rein, bam, zack, laberst eine halbe Stunde, lädst auf Spotify hoch, macht auch wahnsinnig Spaß. Und ich glaube so, meine neue Sendung, Neotropic Tonight, die Late Night Show, das ist so, glaube ich, so mein Traumprojekt, dahingehend, dass ich da alles, was ich mache, kombinieren kann, von Stand-Up bis Schauspiel bis Gesellschaftskritisches bis aber auch irgendwie einfach Banales. Und das war irgendwie so immer so ein Traum. Deshalb haben die ganzen Projekte irgendwie alle ihren eigenen Charme für mich. Und deshalb bin ich auch so, glaube ich, mit dem Gesamtkonstrukt so glücklich, was ich machen darf.
Okay, das sind jetzt viele Punkte. Also das Comedy-Thema, das interessiert mich sehr, weil ist es da nicht vielleicht auch so, weil du da am selbstbestimmtesten bist?
Genau, also wenn du auf die Bühne gehst, also schreibe mein Programm ja selbst und dann spiele ich das abends rund. Also dann gehe ich in viele kleine Stand-Up-Clubs in Berlin, spiele mit 10 Minuten.
Das so halt, Tryouts, ne?
Genau, und das machst du dann jeden Tag. Manchmal spiele ich da so 4 Shows an einem Abend, dann spiele ich so, dann spiele ich 4 mal 15 Minuten oder so in verschiedenen Läden. Und dann, wenn ich das Programm für gut genug halte, dann gehe ich damit ja auf Tour. Und am Ende ist das ja dann all das, was du quasi selbst erarbeitet hast. Du brauchst dafür. Eigentlich brauchst du nur ein Mikro und dein Publikum und dann kannst du eigentlich machen, was du willst. Und du hast ja diese Erfahrung, dass dieses Programm, was du halt wirklich lange einstudiert hast, funktionieren wird. Und dann kannst du das im Ganzen irgendwie 90 Minuten deinen Fans präsentieren. Und das macht so krass viel Spaß. Also das ist wirklich das beste Gefühl. Und ich war ja jetzt letztes Jahr 2 Mal auf Tour.
Das war Flawless?
Genau. Und das hat, also war wahnsinnig anstrengend irgendwie, aber es ist so krass das Gefühl, wenn du hinter der Bühne sitzt und du bist so müde, weil du irgendwie schon 9 Stops gespielt hast und dann gehst du aber raus und dann ist davon nichts mehr zu spüren, weil so viel Spaß macht, dass die Leute sich einfach freuen. Also, und normalerweise hast du das ja nicht. Du siehst sie ja nicht direkt, du kriegst viele Nachrichten. Aber so live in Gesichter zu gucken, ist schon einfach anders.
Was ist mit der Angst zu, ich glaube, Bomben heißt es, ne? Also einen Gag zu machen, der nicht zündet? Oder kannst du das aus den Tryout-Shows schon relativ gut aussieben?
Ja, genau, kannst du aussieben. Ist eigentlich dann ziemlich ausgesiebt, bis du auf Tour gehst. Wenn dem nicht so ist, dann wird es unangenehm, weil dann hast du auch, natürlich fehlt dir auch die Selbstsicherheit in deinem Material.
Dann ist eine Bombentour.
Ja, aber eigentlich funktioniert es dann so, dass du dann nicht mehr bombst mit dem Material. Also mit dem Material, mit dem du auf Tour gehst. Holy Lord. Das war crazy.
Ich habe nichts gesehen.
Also, oh Mann, geht's dir gut?
Ja, aber...
Wow. Kinder.
Du musst uns aufklären. Ja,
also,
wir können dich nur hören, auch
dieses Kind. Dieses Kind wollte quasi durch die Tür springen und die Tür ist zugefahren und dann ist das Kind wie so eine Rakete mit dem Kopf gegen die Glastür gesprungen.
Ich hab's nur gehört.
Also einfach nur headfirst, bam, dagegen. Und das Krasse war, was faszinierend ist, was ja bei Kindern immer bewundernswert ist, erst hat er sich kurz überlegt zu weinen, aber dann,
ja, nope. Nö. Der eine redet gerade, der andere guckt nicht. Es lohnt sich gar nicht.
Zurück zum Thema. Man hat dann, wenn man auf Tour geht, keine Wahl mehr. Man muss wie dieses Kind einfach lachend in die Glasscheibe springen, Kopf vor. Und dann funktioniert das meistens, weil man so viel Erfahrung hat in dieses Material und das so ausgeschliffen hat. Und dann funktioniert das Material und eigentlich bombt man dann nicht mehr. Und wenn man doch mal bombt, dann ist es irgendwie auch spannend. Also es kann ja mal sein, dass dein Timing off ist bei einem Joke irgendwie auf der Tour. Aber dann weißt du, der Nächste, hast du so viel Vertrauen in das, den Nächsten, der kommt. Und da wird das schon funktionieren. Und man muss auch sagen, natürlich das Publikum, das für dich irgendwie extra Tickets kauft, ist meistens auch sehr gnädig. Die freuen sich auch wirklich, dich zu sehen. Und manchmal kann man dann schon noch mal was austesten.
Das ist sehr ehrlich.
Ja. Manchmal kann man dann schon noch mal was austesten. Und
Deine neue Tour, auf die du gehen wirst, heißt Nobody.
Richtig.
Geht genau worum oder warum heißt es Nobody?
Die Nobody-Tour ist mein neues Live-Programm. Ach, ich hatte irgendwie, ich meine, so einen witzigen Kommentar neulich bekommen. Da hatte ich beim Spiegel, der Spiegel hatte einen Artikel gemacht zum 100-jährigen Geburtstag von Loriot, wenn er denn 100 geworden wäre. Und da habe ich mit einer sehr netten Spiegelredakteurin, habe ich Loriot geguckt und dann...
Welchen? Papa Anteportas?
Oedipussy.
Oh, schwierig. So ja. Witzig ist der gar nicht.
Ach, manchmal ist er schon...
Aber nicht so, also nicht so ein Gagfeuerwerk wie
nee, Papa Anteportas. Genau, wird schon, manchmal ist es relativ slow und so, man muss sich ja schon einmal durchkämpfen, aber trotzdem irgendwie guter Film. Und auf jeden Fall hatte ich dann eben als ein Comedian dieser Zeit, dieser Generation, im Namen des Spiegels dann Loriot kommentiert und als das dann der Artikel rauskam, gab es natürlich Leute aus der Loriot-Generation, Loriot, richtige Hardcore-Fanboys, die dann meinen, wie kann dieser Mann unseren größten Denker und Komiker kommentieren? Wer ist der überhaupt? Und einer hat geschrieben, wer ist dieser androgyne Nobody? Warum auch immer androgyn? Warum spricht er über Großmeister Loriot? Und das Geilste war, das sollten andere zeitgenössische Comedians übernehmen, wie Dieter Nuhr und Michael Mittermeier.
Sehr gut.
Immer so, ja, ist total da und nette Leute, ne? Mehr oder weniger, aber halt auch eine komplett andere Generation. Auf jeden Fall fand ich das so witzig, dass er dann meinte, androgyne Nobody, und dann habe ich mir gedacht, ja, Nobody ist eigentlich ein cooler Name, weil man bei so einer Stand-Up-Tour, einmal geht es ja darum, dass du, also ich maße mir nicht an, jemand zu sein, ne? Also mein Mindset ist immer, ein Nobody zu sein, und auch wenn ich bei einer Stand-Up-Tour rauskomme, dann male ich ein komplett neues Bild. Ich erzähle eine Geschichte von mir, und dieses neue Bild beginnt als Nobody. Und wenn du am Ende rausgehst und sagst, okay, maybe he's somebody, dann ist es gut. Und aber auch sonst so, finde ich auch gerade diese ganzen Leute, die einem im Internet, und das ist halt einfach so, immer jeder will der Beste sein, jeder will dich fertig machen, jeder will sich über dich stellen. Absolut okay mit mir. Also wenn es dir hilft, durch den Sarg zu kommen, wenn du dir einredest, dass ich irgendein Nobody bin, fine with me. Und daher kommt der Titel.
Machst du das alles, um ein Somebody zu sein? Oder weil den Beruf, den du gewählt hast, das ist ja ist ja einfach schon ein Beruf, der für die Öffentlichkeit gemacht ist und dementsprechend für Menschen, die auch gesehen und vielleicht gekannt.
Ja, es ist irgendwie interessant, weil dieser Impuls in die Öffentlichkeit zu gehen, damit man bekannt ist, der trägt sich irgendwie relativ kurz und dann ist man ein bisschen bekannt und dann denkt man sich, okay, das ist der sinnloseste Part von dem ganzen Ding. Also das ist eigentlich nur der Part, der nervt. Sondern bei mir ist es, also das war bestimmt mal so der Impuls, aber dann ist es mehr so diese Schaffenslaune, diese Sache, dieses Ding irgendwie Leute umzusetzen, Leute zu unterhalten, das macht halt einfach krass viel Spaß. Mhm. Und ist auch so, ist einfach so wie, das ist ja halt die beste Bezahlung, irgendwie das Gefühl zu haben, ein Produkt zu schaffen, das viele Leute sehen und es dann toll finden. Das ist, ich weiß nicht, das macht schon was mit einem. Und ich hatte neulich so, was irgendwie auch so ein bisschen so ein Entertainer-Gen ist, ich hatte so ein, für meine Late Night hatten wir einen Einspieler gedreht, da wurde ich überrascht und musste dann spontan vor 14.000 Menschen bei einem Eishockeyspiel auftreten, die Halbzeitpause machen und dann in so einem silbernen Anzug tanzen und Stand-up und alles, was ich irgendwie auf die Reihe bringen kann in dieser kurzen Zeit. Und man weiß ja, das wird scheiße. Also die Leute hassen, die haben keinen Bock darauf, dass da jetzt so ein Clown rauskommt und tanzt. Die wollen Eishockey sehen oder sich ein Bier holen. Und ich wusste alles, wie schrecklich das ist. Und ich fand es so interessant, dass eine Minute, bevor ich rausgegangen bin, in meinem peinlichen Outfit, und ich wusste, ich muss vor diesen 14.000 Menschen stehen, hat mein Gehirn mich kurz betrogen und mir gesagt, ach, vielleicht wird's ja geil. So. Und ich finde, das ist so ein bisschen irgendwie diesen Funken, den halt viele Entertainer einfach haben, dass sie irgendwie am Ende dann kurz trotzdem doch denken, ach, vielleicht sollte mich ja jeder sehen.
Wie war's?
Es war so scheiße, wie man sich es vorstellen kann. Also ist ein super,
kleinen Applaus?
Ist ein super Einspieler. Ja, kurz als ich getanzt habe, haben sie komischerweise richtig gejohlt, wo ich mir so dachte, okay, weird, das fandet ihr gut. Und dann habe ich angefangen, so Jokes zu machen, also bewusst auch relativ schlecht. Und dann aus dem Ultras-Blog wurde dann von 4.000 Leuten angestimmt, halt dein Maul, mit so einem Typen mit der Trommel. Und das hat mir schon viel bedeutet. Das war schon sehr geil.
Aber für meinen Eindruck, korrigiere mich gerne, wenn ich mich da irre, ich habe eh so das Gefühl, du scheißt dir nichts. Also du bist doch für jede Schandtat zu haben und lachst auch ganz gut über dich selbst. Ja, absolut.
Ich finde, dass man sich nicht, also man darf sich schlicht und ergreifend nicht so ernst nehmen. Manchmal, glaube ich, entsteht auch der Eindruck, dass man sich ernster nimmt, als man es wirklich tut. Weil ich,
und als man es nehmen dürfte eigentlich.
Absolut, weil ich finde nämlich, also wir brauchen uns nicht, kann nichts vormachen. Wir Menschen sind alle so verschieden. Wir werden alle nie irgendwie einer Meinung sein oder so. Wir sind einfach so ambivalente Wesen und manchmal wird völlig vergessen, dass wir alle so, ne, dass es fließende Prozesse sind. Da fühlt man sich so und da fühlt man sich so. Und wenn man sich dann zu ernst nimmt und denkt irgendwie, meine Meinung oder meine Ehre oder so, ist so wichtig. Ich glaube, dann erstens bist du nicht mehr in der Lage, vernünftig Comedy zu machen. Also dann ist es für mich schon berufsdisqualifizierend, wenn ich anfange, mich wirklich richtig ernst zu nehmen. Und darüber hinaus bist du auch nicht mehr in der Lage, überhaupt irgendein Gespräch oder eine Debatte zu führen, weil du bist zu sehr davon überzeugt, was du selbst bist. Mhm. Mir ist schon klar, also ich bin Entertainer, das heißt, ich bin eine andere Form von einem Clown und das ist halt einfach so. Und ich kann dabei Informationen vermitteln, wie ich will, aber am Ende, und das ist, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ist Unterhaltung von Leuten das Wichtigste. Das steht bei mir im Vordergrund. Und alles, was danach kommt, ist Bonus.
Was ist mit Haltung?
Ja, Haltung ist auch wichtig, klar. Also ich werde jetzt nicht meine Haltung verraten, aber das ist ja irgendwie was Intrinsisches, was ich mit mir mitnehme. Die vermittle ich immer, weil sonst müsste ich mich krass verstellen.
Und wieso verrätst du dir nicht?
Um deine Haltung zu verraten, müsstest du ja quasi, müsstest ja straight up lügen. Also,
na, wenn ich jetzt, wenn ich deine Haltung raten müsste, aufgrund der Art und Weise, was ich sehe, wie du in der Öffentlichkeit agierst oder auf Social Media, würde ich sagen, dass du zumindest also ganz sicher jemand bist, der sich breit macht, der einen Rücken hat und der zumindest auf der Seite derjenigen steht, denen es nicht immer nur gut geht.
Man sollte schon dabei gucken, darauf gucken, dass die Welt ein bisschen fair bleibt, so.
Ja.
Und auch, dass unsere Gesellschaft ein bisschen fair bleibt. Und das geht halt oft unter. Ich meine, ich frage mich auch manchmal, wenn Leute in so eine, in so einen schrecklichen Reichtum reingeboren werden oder irgendwie in so einen schrecklichen Reichtum reinfallen, ob das dann halt einfach so ist, dass das so eine Erhaltungsmaßnahme ist, dass du sagst, okay, es ist mir plötzlich egal, wie geht's anderen. Also ich weiß es nicht, was diese Veränderung macht. Mich wundert sowieso, weil ich glaube, Menschen haben immer denken oft, dass ihnen was weggenommen wird, wenn andere auch was bekommen. Und das ist ja eigentlich nicht so, sondern eigentlich könnte ja das ganze Schiff steigen. Ich habe keine Ahnung. Oder ist es Gier? Oder ist es eine Gier, dass die Leute immer dann noch mehr wollen? I don't know. Ich meine, das werde ich nie so richtig verstehen, warum Leuten so eine soziale Gerechtigkeit nicht grundsätzlich wichtig ist. Habe aber keine Ahnung.
Wo fängt für dich soziale Gerechtigkeit an? Also was ist so eine, wo du sagst, das kann eigentlich jeder?
Du meinst umsetzen?
Ja, könnte naja, ich mein, das kleine bisschen für soziale gut, ich Gerechtigkeit.
Ich meine, da beginnt ja schon damit, dass du Männer und Frauen irgendwie gleich bezahlt werden sollten. Mhm. Also so einfach ist
das. Das könnte auch jeder, aber macht nicht jeder. Aber ich meine jetzt was ganz Alltägliches im Umgang miteinander.
Dass meine fucking Nachbarn im Treppenhaus grüßen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Warum? Yo, wir wohnen im selben Haus.
Grüßen sie denn zurück?
Ja, müssen sie ja.
Okay, aber und wie grüßt du? Wie ist die Klangfarbe deines Großes?
Also ich
könnte mir fast vorstellen.
Ich grüße sehr lange. Morgen, hallo. Ich grüße sehr lange, sehr glücklich. Und irgendwann, wenn ich pisst auf die bin, dann grüße ich nur noch so, hi. Und dann gucke ich auch so, hi. Also so richtig das so herausfordern. Das ist mein spießigstes Ding.
Das ist spießig.
Das ist richtig spießig.
Die mögen dich bestimmt auch.
Ach, ich weiß nicht. Ey. Ich glaube, ich habe zu viel in meinem Podcast über meine Nachbarn geredet. Ich glaub,
das ist so ein Ding. Es gibt noch einen anderen Podcast, den ich höre. Da wird auch oft über den Nachbarn gesprochen.
Naja, ich finde, ich bin immer so irritiert. Und das, als ich noch in woanders gewohnt habe, in einem Haus, viel runtergekommeneren Haus, ne? So richtig tief in einem Berliner Kiez, wo die Leute auch alle nicht so wohlhabend waren oder so, einfach, weißt du, ganz normale, nette Leute und Atzen. Weißt du, wie viel netter man da war? Wie viel netter die Leute einfach miteinander gechillt und im Hof gequatscht und einfach, es war irgendwie viel herzlicher. Und jetzt, wo ich in einem, naja, so ein bisschen schickeren Haus wohne, wo die Leute auch definitiv mehr verdienen, habe ich das Gefühl, da ist die Herzlichkeit gone.
Vielleicht wieder die Angst, was weggenommen zu bekommen. Also im übertragenen
Sinne. Ja, oder ist es einfach der ganze Stress, den man sich angetan hat, irgendwie, um da hinzukommen? Ich weiß es nicht. Oder sind die Leute dann irgendwie spießiger geworden? Und ich weiß es wirklich nicht, aber es ist auf jeden Fall viel, viel weniger herzlich. Das denke ich, ja.
Warum sitzen wir hier in der Bahn?
Also, wir fahren nach Hamburg.
Ja.
Leider noch nicht zum Tourstopp, sondern zu Deep und Deutlich. Das ist eine
Sendung. Was auch gut ist.
Ist auch gut. Das ist eine Sendung vom NDR. Die mache ich einmal im Monat mit meiner fantastischen Kollegin Aminata Belli. Genau, gibt es immer in der ARD-Mediathek, aber auch im NDR. Und das ist quasi der junge Ableger der NDR Talkshow. Mhm. Die NDR Talkshow ist ja aber launig, ne? Das ist ja schon, ich war neulich mal da mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burkhardt. Und dass die nicht auf dem Tisch tanzen, ist ja das Mindeste. Die sind irgendwie geil drauf. Und wir führen tatsächlich viel deepere Gespräche.
Mhm. Kann man am Titel erkennen?
Genau. Genau, das mache ich jetzt. Das mache ich einmal im Monat. Und mein Highlight ist aber meine fantastische Kollegin Aminata Belli. Also das ist echt cool, dass wir irgendwie endlich mal zusammenarbeiten. Ich bin da jetzt neu eingestiegen. Die Sendung vorher haben ja schon viele gemacht, an Aminatas Seite immer. Und dadurch, dass jetzt die letzte Moderatorin Luisa Dellert ausgestiegen ist, hat man gesagt, okay, hast du Lust? Und da habe ich ja gesagt.
Stark. Warum heißt dann Neotropic Tonight nicht Aurel Merz Tonight? Weil das ist ja dann deine Show. Da kannst du ja.
Hey, ich habe ja schon.
Oder muss man bei Neo immer Neo dabei?
Also fällt mir gerade ein. Viele Shows. Genau, für die Sendungsbrand ist das schon. Ja, stimmt, der Sender freut sich drüber.
Okay, dann Neo Aurel Merz Tonight.
Bei der neuen Show, bei Neotropic Tonight, da dachte ich mir, also erstmal die Sendung, der Inhalt ist so viel aus meinem Kosmos und das wirklich in vielerlei Hinsicht meine Sprache sprechen. Nicht nur, dass ich sie auch produziere. Ich meine, ich moderiere sie, ich mache so viel, das ist mit mir. Aber ich habe jetzt Aurel Original gemacht, sowohl als Funkshow, dann als auch fürs ZDF.
Ich kenne noch die Tele5-Sendung.
Genau, die ist ja Boomerama Late Night damals. Ja. Genau, das war meine erste Show überhaupt. Und ich dachte mir, jetzt ist mal Zeit wieder für einen Titel, einfach ohne mein Podcast heißt Aurels Alama Pyjama. Und ich fand. Beim Vater hatte irgendwie Bock auf einen Titel, jetzt mal ohne meinen Namen drin, auch um ein bisschen den Narzissmus rauszunehmen, weil Late-Night-Shows bestehen schon auch daraus, dass du rauskommst, sagst, hey, dann du kommentierst, du viel machst, du Interviews führst. Es geht sowieso sehr, sehr stark um dich. Und ich finde, irgendwie fand ich es dann ganz angenehm, einfach im Titel das mal einfach für sich stehen zu lassen. Mhm. Und ey, vielleicht vererbe ich die Show ja mal. Das hat Stefan Raab ja gesagt, ne? TV Total, falls er es mal vererbt, ist sein Name nicht drin.
Okay.
Und so hat er ja tatsächlich dann irgendwie
smart gedacht.
Lange später gemacht.
Und was passiert da genau? Also, oder anders gefragt, Late-Night-Shows haben es ja eben angesprochen, seit Stefan Raab und Harald Schmidt so ein bisschen schwieriger im deutschen Fernsehen. Hat bestimmt auch damit zu tun, dass sich einfach das Konsumverhalten komplett verändert hat. Aber es ist ja trotz alledem eine echte Paradedisziplin. Also Late-Night, also im klassischen Sinne hat man, glaube ich, ein Stand-Up,
kannst
du. Aber hast du einen Schreibtisch?
Ja,
sehr gut.
Tatsächlich.
So, dann ist es ja oft auch so, dass es Sketche nochmal gibt. Schauspielerisches Talent hast du auch. Also das heißt, deine Hardware ist vollkommen vorhanden. Was ist die Software von deiner neuen Show, die es ganz besonders macht?
Also ich meine, das Besondere für mich ist natürlich, dass wir jetzt tagesaktuell sein können. Ne? Wir zeichnen Mittwochabend auf und Donnerstag ist es auf dem Sender.
Mhm.
Das heißt, wir haben so ein paar Stunden, ist dann nachts fertig zu schneiden, dann geht es rüber und um 12 Uhr muss beim ZDF eingespeist werden. Und dann wird es ausgestrahlt. Das ist
heißt
schon
auch so. Ne? Also sagen die wahrscheinlich auch selber.
In den Ingest
am
oder so. Ja, ich muss es dann persönlich mit der Bahn. Natürlich fahre ich dann die Datei, fahre ich von Berlin nach Mainz.
Was ein schöner Gag auch sein kann. Ein schöner Einspieler.
Das wäre echt ein witziger Einspieler und ein Stress, ey. Nee, aber das machen wir.
Ein USB-Stick.
Ja, höchstpersönlich. Darauf besteht das ZDF. Und das ist natürlich toll. Also ich kann... Ne, wer mich so ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich all die Mittel, die ich bisher habe, so von Instagram bis Twitter, irgendwie Threads mittlerweile, auch manchmal nutze, um das Tagesgeschehen zu kommentieren. Und das ging mit einer Fernsehsendung eigentlich nie, weil sie nicht tagesaktuell war. Und das jetzt machen zu können, ist...
Wobei, du bist ja auch erst in der Zukunft geboren. Also
deine
Zeitschiene ist ja eine ganz besondere.
So ist es. Und das ist natürlich für mich ein total neues Element jetzt an dieser Show, worauf ich auch viel Bock habe und das für mich so einen ganz besonderen Reiz ausmacht, dass wir auch so schnell reagieren müssen, dass wir schnell uns vielleicht, wenn irgendwas Krasses passiert, uns überlegen müssen, was machen wir dazu im Studio. Und das ist halt auch der aktuellen Zeit geschuldet, wie du sagst, Late-Night-Shows manchmal, wenn sie denn so eine Einbahnstraße sind, eine digitale Einbahnstraße, dann sind sie nicht mehr so richtig zeitgemäß gewesen. Und natürlich hat jemand, der in diesem Internet-Zeitalter groß geworden ist und auch sein Content angefangen hat zu kreieren, wird es viele snackable Parts geben, als Einspieler und so weiter, die online so funktionieren können, auch losgelöst von der Show. Und wie ich gesagt habe, ne, plötzlich vor 14.000 Leuten beim Eishockey-Turnier stehen, aber auch irgendwie Dinge aus meinem Kosmos, die schon mal für Furore gesorgt haben. Stichwort vielleicht auch mal in den Pferdesport einzutauchen oder so. Da Dinge, naja, festzustellen, werden in dieser Show ihren Platz finden. Und das ist ja natürlich dann auch Content, der sehr gut auf Instagram funktionieren kann und auf anderen Plattformen.
Ist das vor Publikum?
Ja, 150 Leute in Berlin. Kann man sich auch immer Tickets holen, also kann man dann auch Teil sein.
Über deine Homepage habe ich gesehen.
Ja, ich habe den Ticketlink da auch hinterlegt, aber auch beim ZDF-Ticket-Service.
Das würde ich sagen. Ich würde sagen, dass deine Homepage im besten Sinne sehr spießig ist, weil die ist sehr aufgeräumt,
so Witz, findest
funktioniert
du?
Gut und man kriegt, was man braucht.
Das ist so lustig.
Also das war mein Empfinden.
Das ist so lustig, dass du sagst, weil ich habe die ganze letzte Woche mein Team genervt, dass ich diese Homepage nicht ertrage.
Aber was genau?
Boah, dieser blöde Block und alles so viel Text, das macht mich wahnsinnig und ich würde alles runterhaben. Und
also einfach ich als 44-Jähriger fand das eine sehr...
Aber hast du die Mobile-Version oder die Internet? Die
auf meinem Laptop.
Ja, weil die Mobile-Version ist eine Katastrophe.
Okay, gut, obwohl die habe ich auch offen
natürlich. Ich wollte alles runterhaben, das ist natürlich jetzt Feedback, da freuen sich Leute.
Wie siehst du dich denn an, wenn du dich betrachtest im Fernsehen zum Beispiel? Du jetzt als Produzent guckst du dir das dann ja auch nochmal an. Fällt dir das leicht oder ist das... Eieiei. Was habe ich denn da gemacht?
Das ist witzig, man öffnet das immer so... Am Anfang öffnet man es immer so ganz leicht und dann skippe ich erstmal so durch.
Guckst du es alleine?
Ja, also meine Sendung gucke ich im Fernsehen, gucke ich die nicht
mehr. Nein, arbeitend.
Ja, wenn ich so Abnahmen bekomme, klar, ich meine, kriegst du aufs Handy, auf WhatsApp kriege ich Links geschickt und dann gehe ich so durch. Manchmal gehe ich in den Schnitt.
Ich kann mir vorstellen, es ist noch mal schwieriger, wenn dann noch einer neben dir ist.
Ja, es sei denn nicht gut, dann skippe ich so durch und wenn ich weiß, es wird lustig, dann kann ich es auch mit jemandem zusammen gucken. Also es ist wie so ein Annähern erstmal. Aber es ist natürlich, dadurch, dass man jetzt so viel Erfahrung hat, ist es ja, und es schon so oft gemacht hat, ist es halt viel besser geworden und die Überraschungen sind nicht mehr so groß und klar, man ärgert sich, dann kann sich schon auch manchmal noch über Sachen ärgern, wenn man mich jetzt da die Person nicht aussprechen lassen. Aber es wird besser, immer. Also das erste Gucken ist schwierig, beim zweiten geht's dann.
Überpasst, da bist ja auch beim zweiten. Hier, ja. Ich habe ein Ritual für mich selber, wann immer ich in Hamburg-Altona losfahre, ja, kaufe ich mir vorher eine Brezel.
Ja, sehr gutes
Ritual. Ich habe mitgekriegt, dass du, also das habe ich schon länger mitgekriegt, dass du ja irgend so ein Ding mit Brezeln am Laufen hast und Brezeln testest. Ich habe zwei Brezeln. Ich habe jetzt zwei Brezeln mitgebracht.
Oh yeah, let's go.
Ich war heute Morgen zwei unterschiedlichen Bäckern.
Oh wow.
Also, so viel Rewe-Bäcker sein kann. Wir packen die jetzt mal aus.
Ja.
Oder du. Und mich würde jetzt wirklich mal interessieren, wonach du gehst. Mhm. Weil ich kann das schon verstehen. Es gibt echt Brezeln, die müsste man nicht zurückbringen. Die müsste man denjenigen zurück an den Kopf werfen, weil die wirklich eine Frechheit sind. Und es gibt richtig geile Brezeln. Und wenn du jetzt ein paar Tage in Hamburg bist, möchte ich dir eine Sache noch gerade empfehlen. Mhm. Meine beste Freundin Niki hat mir am Freitag vom Isemarkt eine Brezel mitgebracht.
Witzig, wurde mir auch schon empfohlen.
Die beste Brezel, die ich je in meinem Leben gegessen habe.
Wurde mir schon empfohlen.
Also
vom Isemarkt, ne? Ja, ich muss das mal machen. Wann ist denn der immer?
Dienstags und freitags, glaube ich. Ja.
Ab wie viel Uhr?
Naja, so ein Markt, ab 5. Nee, Redaktion schüttelt den Kopf. Ab 8.
Ah,
ja, aber die bauen um 5 auf.
Müssen wir mal googeln.
So, die sind wirklich, also das war die, und die habe ich Stunden später gegessen.
Ja, das kann ich mir
vorstellen. Sehr gut.
Das kann ich mir vorstellen.
Jetzt haben wir hier, wir können es ja sagen, zu deiner Linken, die ist von so einem City-Rewe.
Ja.
Und die hier ist von einem klassischen Bäcker, ich glaube. Darf ich mal anfassen?
Von Kamps ist sie.
Von Kamps.
Also so. Vielleicht mal zur Erklärung, genau. Ich habe angefangen, Brezeln zu testen.
1,10, 1,40.
Weil ich bin quasi aufgewachsen in Stuttgart über der Bäckerei Frank. Das ist so eine, ja, also eine alte Bäckerei, gibt es heute noch, eine Brezelbäckerei auch, eine schwäbische Brezelbäckerei. Wir haben genau drüber gewohnt. Das heißt, wir haben immer Brezeln bekommen. Es hat immer nach Brezeln gerochen und ich bin einfach deshalb Laugenbrezel. Meine Mutter hat immer Brezeln gebracht. Ich habe diesen Bäcker mal ausgeraubt, als ich irgendwie gerade laufen konnte. Dann bin ich aus der Tür gegangen, habe ich irgendwie mit einem kleinen Korb genommen, ohne das Wissen meiner Mutter, bin runter, habe den, ohne sprechen zu können, auf die Theke gestellt und die Bäckerin wusste, ja okay, dann will er wahrscheinlich Brezeln hingestellt, ja. Ich bin wieder zurück, habe an die Tür geklopft, meine Mutter, what the fuck, wo kommst du denn her? Das heißt, es gibt eine lange Historie mit Brezeln und jetzt suche ich halt geile Brezeln in Deutschland. Das ist, weil es wird immer gesagt, es gibt ja nur bei mir sind es schwäbische Brezeln in Baden-Württemberg oder in München, Bayern.
Genau.
Aber es gibt ein paar Lichtblicke, aber es gibt auch sehr viele belastende Brezeln. Und jetzt haben wir hier zwei Brezeln vor mir und ich kann direkt sagen, also es werden nicht die besten, das ist schon mal ganz klar. Also
ich glaube, von der wirst du überrascht sein.
Diese Rewe-Brezel, die...
Ja. Oder Sekunde, wonach gehst du? Geschmack oder ist das Auge auch mit?
Alles. Okay. Also das Auge ist schon mal eine Katastrophe.
Ja, das stimmt.
Weil es sind sehr dicke Arme und als schwäbische Brezeln haben wir so dünne Arme.
Was sind denn die Arme?
Das hier sind die Brezelarme, ne? Ja. Das ist die Schlänge, ich nenne es Umarmung.
Ah, so verschränkte Arme im Prinzip.
Genau.
Die Sylter Brezel.
Die sind ja hier, guck mal, die hier sind schon nicht groß. Ich fange immer mit einer Sache
an. Kennst du die Sylter Brezel?
Nee.
Wenn man sich den Pullover so umbindet und
das
nennt man die Sylter Brezel.
Geil, mit so einem schönen gestreiften Pullover und dann Segelschuhen. Und dann mache ich ja mal Laugentest, ne?
Ja.
Das heißt, ich lecke die Brezel basically ab. So, ich halte jetzt meine Zunge an die Unterseite der Brezel hier.
Das ist ja schon
gut. Die auflegt. Und wenn das da nämlich. Und wenn du es daran hältst und es bitzelt, dann ist die geil gelaugt, dann ist die gute Lauge.
Das habe ich früher bei diesen kleinen Batterien gemacht, wenn es gebitzelt hat, da war dann noch was drin.
Das ist wesentlich ungesünder noch. Also sie ist halt ein bisschen lätschig.
Aber sie ist nicht schlecht, oder?
Schon arg lätschig.
Ja?
Ich kann mir vorstellen, dass wenn die warm ist, die noch ganz geil ist. Naja, okay. Die Arme sind halt null kross, ne?
Also das finde ich toll.
Das ist halt so richtige Bingo-Arme.
Ich glaube, niemand von unseren Zuhörenden wusste, dass das Brezelarme sind. Also da habe ich richtig
was gelernt. Ja, Mann, Brezelstänge. Die sieht wesentlich besser aus, by the way. Weil so dunkler, irgendwie so ein bisschen anarchischer, ne?
Ja, und ist auch Salz drauf übrigens.
Hat ja übrigens unser Bundesminister, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir er hat ja, Cem Özdemir, der hat ja auf meine Brezeltests reagiert und hat ein Video gedreht. Ja, der hat so ein Video gemacht, plötzlich sah er aus wie so eine, wie so ein, als wäre er als Geisel gehalten irgendwo, hatte so eine Baden-Württemberg-Flagge auf dem Tisch stehen. Und dann meinte er so, Aurel, was ist los mit dir? Hast du Krise? Warum testest du ein Brezeln in Berlin und nicht in Baden-Württemberg? Komm nach Hause, nur hier gibt's gute Brezeln. So.
Das heißt,
er hat er irgendwie so nach Test irgendwie Nummer 15 hat sich also die Bundesregierung in meine Tests eingeschaltet.
Fehlt jetzt eigentlich nur noch Söder, der irgendwie 2 Kilo Leberkäse dazwischen knallt?
Warum ist denn die ohne Leberkäse? Ja? Also, die hier sieht aber viel geiler aus. Guck mal, wie die hier aufplatzt. Und Cem Özdemir hat nämlich eine Sache gesagt. Ich sag mal Özdemir, weil schwäbisch, gell? Der hat gesagt, die muss ein bisschen was Anarchisches haben, gell? Und hier diese Brezel hier, die von Kamps, die platzt so ein bisschen auf, das sieht anarchischer aus, das finde ich auch besser.
Okay.
Und ich glaube, die Lauge ist auch besser. Nee. Nee, ist ja auch nicht. Brezeln sind, ja, Max, du bist auch Brezelfanatiker,
ne? Ah, total.
Sehr gut.
Definitiv.
Boah, die ist aber sehr trocken. Auch noch ein Ding, manche sind super trocken, manche sind super lätschig.
Ja.
Beste Brezel in Berlin, gerade in meinem Test, Domberger Brotwerk in Moabit und in Markthalle 9. Und was auch sehr geil ist, ist Bäckerei, also Bäckermann in Wilmersdorf. Beides schwäbische Bäcker.
Aber was können die besser? Sind die größer?
Du isst die, die sind kross an den richtigen Stellen, die sind soft an den richtigen Stellen. Die haben wie so ein Raucharoma. Es ist einfach, ey, das Salz ist gut verteilt, ne? Die Form ist entweder schön oder anarchisch. Die Arme sind knack, weißt du, wenn du die Arme knackst, dann macht's Peng. Ist schon gut.
Das mit dem anarchisch habe ich noch nicht so richtig verstanden.
Na, guck mal.
Kann eine Laugenstange auch anarchisch sein?
Na klar, Mann. Also guck mal, also ich weiß, was mit anarchisch ist halt gemeint. Entweder hat sie eine perfekte Form, also sie alle sehen gleich aus, manchmal sind die dann maschinell gelegt. Mhm. Aber eigentlich eine geile Brezel ist ja schon noch Handarbeit.
Ist aber nicht sehr Brezel-Positivity, was du gerade sagst.
Doch.
Jede Brezel sollte gleich sein.
Nee, das meine ich ja. Es kann jede Brezel gleich sein, aber dann ist es Maschinenarbeit. Und eine anarchische Brezel ist ja handgelegt. Das heißt, jede ist anders.
Ach so.
Und das meine ich. Du unerwartet, ne?
Okay.
Plötzlich. Das finde ich schon ganz geil.
Okay, wird's Brezel-Content auf deiner Tour geben? Also willst du welche verkaufen?
Ich habe das am Ende der letzten Tour schon eingeführt, einen Brezel-Live-Test. Dann bringt das Publikum, manche Leute bringen Brezeln mit, aber ich bringe auch welche mit. Und dann haben wir immer so nach der Pause, bevor die zweite Hälfte startet, erstmal 10 Minuten Brezeln getestet. Und das ist tatsächlich wahnsinnig witzig geworden, weil die Leute sind ja auch immer, ne, die bringen dann von ihren liebsten Bäckereien die Brezeln mit. Und dann teste ich die und das macht halt so Fun, weil die Leute sind ja so leidenschaftlich oder die bringen mir auch, die ist schlecht, probier die mal. Und das macht einfach irgendwie, ich weiß, es ist wirklich, diese Brezeltests sind jedes Mal dann irgendwie total ausgeartet und die Leute freuen sich da auch drauf. Deshalb, ja, ich glaube, ich mache das wieder. Es ist irgendwie.
Was ist mit den Brezeln, die man tiefgefroren kauft und sich selber zu Hause in den Ofen schiebt?
My man, ich habe heute erst welche gegessen, weil ich habe, das ist ja...
Heute schon?
Ja, das Ding ist...
du hast ja wirklich nicht alle Brezel.
Ja, mein Brezel, durch diesen ganzen Brezel-Content, den ich angefangen habe zu machen, also wo ich ja so, ich war ja so eine Idee, ich teste jetzt Brezeln und war alle so, okay, mach halt. Und dann ist es ja relativ explodiert und viele Leute haben angefangen über Brezeln zu sprechen und Bäckereien mich anzuschreiben und
so. Ach, wirklich jetzt?
Ja klar, die sagen, komm her, komm zu uns, teste unsere Brezel. Und das Ding ist, ich liebe ja Brezeln, aber seit ich das mache, esse ich so viel mehr Brezeln, weil ich auch die ganze Zeit an Brezeln denke. Ich habe immer mehrere Zehnerpackungen Tiefkühlbrezeln sogar zu Hause für Sonntagmorgens und ich schmeiße mir ständig eine Brezel in den Ofen.
Ich finde Brezel ist unheimlich gut gewordet.
Brezel?
Brezel.
Brezeln sagen die Bayern, ne?
Ja, aber Brezel.
Ist nicht Bayern, nee.
Nein. Hesse.
Hesse.
Ich finde aber, dass Brezel. Sagt, was es ist. Also irgendwie finde ich das ein gutes Wort.
Mhm. Passt. Brezel ist, ich meine, wir Deutschen machen es uns ja mit vielen Wörtern schwer und wir haben viele komplizierte Wörter, ne, und alle sind immer so beschreibend. Das könnte jetzt auch Teigschlinge heißen oder so. Aber
ja, das ist schwäbisch, finde ich. Ja, das könnte so ein Schwaben sein.
Genau, sowas macht man halt. Aber Brezel ist einfach eine geile Brand.
Ja, finde ich auch.
Und es ist mal nicht Leberkäse, was einfach nur Leber und Käse eine Mischung ist, sondern es ist einfach, es ist ein Eigenwort, oder? Also ich habe
also meine Stimme hast du, falls du die Brezelpartei gründen solltest. Wird man von Brezeln dick?
Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist, dadurch, dass ich ich habe nie in meinem Leben Fleisch gegessen. Ich habe quasi mich als Kind schon geweigert, Fleisch zu essen. Und ich musste ja immer dann, muss ich mir in den 90ern überlegen, in Baden-Württemberg, Schulkantinen und überhaupt essen gehen und so, das zu überleben. Weil damals, es gab ja immer nur Fleisch. Es gab immer Fleisch, es gab nie Alternativen. Das heißt, ich habe so viele Brezeln essen müssen. Als Kind wird man ja nicht dick, deshalb war alles okay. Aber heute, wenn ich so viele Brezeln esse, dann ja, merkt man schon ein bisschen.
Also zwei Fragen. Du hast ja, glaube ich, von deiner Oma, als du 2 oder 3 warst, eine Salami angeboten bekommen, ja, die vom Schwein war.
Ja, ich glaube, es war eine Salami-Pizza.
Und du sagtest irgendwie,
ja, was ist das?
Was ist das? Und sie sagte von einem Tier und du sagtest, warum sollte man ein Tier essen?
Ja, genau.
Wirklich?
Ja, das bin ein bisschen wie...
Das ist ja fast schon ein bisschen altklug mit 3.
Ja, klar. Ich glaube, labern konnte ich früh. Das ist das, was meine Mutter sagt. Also, die hat mich auch immer vor den Spiegel gesetzt und einfach nur labern lassen. Und dann habe ich mir selber geredet. Das ist geredet. Auch geil.
Ja. Geht einkaufen. Aurel kommt vor den Spiegel.
Genau so. Also, deshalb wahrscheinlich gelabert habe ich schon immer. Aber ich konnte das relativ... Also, ich meine, ich kann den Gedankengang, wenn ich ihn denn jetzt rekonstruiere, nachvollziehen. Weil ich hatte ja immer Katzen, ne? Und wenn ich frage, was ist Fleisch? Und dann sage ich, vom Tier. Und dann sage ich, okay, meine Katze ist ein Tier, warum soll ich die essen?
Okay.
Ich glaube, wenn du diese Brücke geschlagen hast, dann war irgendwie für mich relativ klar, dass ich das halt nicht mache. Und mir ist dann, zum Glück habe ich jetzt auch nichts versäumt, weil ich habe das ja substituiert mit wahnsinnig vielen Brezeln.
Ja, gut, aber dick bist du jetzt ja auch nicht.
Nee. Ich mache ja auch viel Sport, aber ich glaube, wenn man, also ich könnte wirklich, Brezeln ist wie Pizza. Wenn es nach mir ging, würde ich jeden Tag Pizza essen.
Ja, so geht's mir auch. Ich esse so sehr viel Pizza.
Ich auch, leider sehr viel Pizza.
Was für Margherita wahrscheinlich?
Ja, alles Mögliche, ne? Also Margherita, es gibt ja mittlerweile auch sogar tolle vegane Pizzen. Es gibt eigentlich mittlerweile, das Level an Pizza ist ja auch mittlerweile so schön hoch. Also ich kann zum Beispiel nicht mehr napolitanische Pizza essen.
Nee, kann ich auch nicht mehr.
Es reicht, also das war zu viel. Das nervt auch. Ja genau, es ist einfach nur Teig. Und ich habe dann auch mal mit so einem italienischen Pizzabäcker gesprochen, der eben meinte, dass diese napolitanischen Pizzen, das ist halt auch der billigste Teig.
Ist das so?
Ja, du hast ja auch viel Rand, viel Teig. Es sind ein sehr junges Mehl, kein altes Mehl, deshalb ist es ein günstiges Mehl. Deshalb bläht er ja so auf und macht halt schnell satt. Und du brauchst wenig Zutaten. Und deshalb ist es auch nicht gut für dich. Also man meint ja, napolitanische Pizza
ist nicht gut. Verdammt.
Napolitanische Pizza sei sehr, macht, deshalb sind die Bäcker auch so kräftig, weil die ihr eigenes Produkt essen. Und das führt dazu, dass sie eben kräftig werden. Und er meinte,
aber du weißt, traue nie einem schlanken Koch.
Nee, traue nie einem schlanken Koch, das stimmt. Aber es gibt eben alte Mehle und dann gibt es bessere Pizza. Und deshalb versuche ich napolitanische zu meiden mittlerweile. Aber manchmal ist auch das geil.
Okay. Du hast ja ziemlich viel, du warst Leichtathlet, ne?
Mhm.
Was bist du auf 100 Metern, 11 Sekunden, das ist ja nicht...
10,9.
Das ist ja nicht schlecht.
Nee, war okay, aber holst du trotzdem keinen Blumentopf.
Es ist genauso ein Ding, es hört sich gut an, aber es reicht halt nicht, um den Schritt weiter zu gehen, oder was?
Ja, es reicht halt dafür, um so in der... Also ich meine, grundsätzlich bei so Sportarten wie Leichtathletik ist ja so, den Schritt weiter zu gehen, das ist ja... brotlose Kunst bis ab zu einem gewissen Level.
In der Leichtathletik.
Ja, ja. Klar, ist ja nicht wie Fußball. Also
bis du bold bist, ist es nicht sehr...
Genau. Und als Fußballer verdienst du ja in der 3. Liga schon Fettkohle, wahrscheinlich in der 4. schon genug, um zu leben davon. Bei Leichtathletik musst du ja so ab, selbst ja, wenn du der schnellste Deutsche bist, verdienst du noch nicht viel Geld.
Ich weiß nicht mehr, wer der schnellste Deutsche ist.
Ja, ich auch nicht. Weiß auch nicht, wer, bin ich ein bisschen ausgestiegen.
Du bist es nicht.
Ich bin es nicht.
Was war denn deine Hassdisziplin bei der Leichtathletik?
Naja, dadurch, dass wenn man das dann ja so semi-professionell oder in der Jugend macht, dann sucht man sich es ja aus. Ich weiß noch, Stabhochsprung habe ich dann probiert, weil ich gerne einen Zehnkampf machen wollte. Ja. Und das ist echt gruselig. Einfach, weil du ja mit einem Stab auf so ein Loch zurennst, den dann da reinhaust. Und ich finde es auch so irre, dass das ja, du könntest ja in allen Disziplinen gut sein und dann müsst ihr immer noch Stabhochsprung machen. Und das ist ja schon... ist einfach ein sehr gefährliches Ding.
Ja,
ne?
Ein unglaublicher Sport, wenn man ganz ehrlich ist.
Völlig irre, dass das irgendwie... Was machen die Leute da? Weil du musst diesen Stab, du musst da so krass reinrennen, damit der sich überhaupt biegt und du dann so nach oben katapultiert wirst.
Und dann noch über 8 Meter.
Ja, und das ist ja auch so... Deshalb das sind auch unfassbare Athleten. Ne?
Ja.
Unfassbar, überhaupt diese Koordination zu haben, das alles zu kontrollieren mit diesem Stab.
Wie hieß denn der? Hieß er Lohinger?
Tim Lohinger, ja.
Tim Lohinger.
Ja.
Ich glaube, ist verstorben letztes Jahr, ne?
Ich weiß, dass er krank war, ja.
Ja, und der war ja Stabhochsprung.
Genau.
Und dann gab es ja noch diesen Legende. Ukrainer. wie hieß der denn noch?
Der Weltrekordler. Ja. Ich weiß es gar nicht mehr.
Das Ding hat sich ja quasi bis nach unten. Ja, ja. Irgendwas mit B.
Die hatten ich glaube, damals waren es auch noch andere Stäbe.
Sergi Bubka, kann
das sein? Bubka, Sergi Bubka, richtig. Keine Ahnung, sehr gut.
Warum der mir im Kopf
absolut
geblieben
richtig,
ist.
Absolut richtig, ja, Sergi Bubka. Ja, weil das immer so, ich finde, ich bin auch so die Generation, mit der man sich so aufgewachsen bin, da hat man immer von diesen Legenden gehört. Der war ja damals schon irgendwie retired. Irre. Aber Leichtathletik ist ein geiler Sport.
Ja, finde ich auch. Auch zum Gucken übrigens.
Voll. Und das finde ich auch ein Sport, wo ich dann so, jetzt bin ich zwar kein Leichtathletik-Profi geworden, aber davon habe ich Disziplin auf jeden Fall mitgenommen.
Ah, okay.
Hatte eine sehr strenge Angela Wondracek, meine tolle Trainerin damals, hat uns...
sie heißt genauso wie das, was sie tut.
Genau. Hat immer sehr in meinen, war immer sehr schön mit ihr, aber hat mir auch gut Disziplin beigebracht. Die, meine Eltern, die waren nicht so streng, hätten wir das sicher nicht gegeben. Und auch so, wenn man so 100 Meter Lauf macht, dann gehst du in so einen Startblock und dann sagt ja jemand ready, set, go. Und das ist ja so ein schrecklicher Moment, ja, ne? Weil du hast es ja auch nicht im Griff, sondern es geht los, wenn es losgeht, dann musst du rennen. Und dieser Gedanke hilft mir manchmal, wenn ich auf eine Bühne rausgehe, die Show geht los und jetzt musst du halt funktionieren.
Okay.
Und das Leichtathletik ist da das Direkteste. Du musst jetzt funktionieren und es gibt gar keine Entschuldigung. Und wenn du am Wochenende gesoffen hast, dann wird man das gleich sehen.
Okay, das ist aber meine Brücke zur vorletzten Frage, weil die Deutsche Bahn, eventuell hast du es mitbekommen, ist ja sozusagen offizielles Beförderungsmittel im Rahmen der Euro 2024.
Ah.
Also es gibt eine Kooperation zwischen dem Deutschen Fußballbund und der Deutschen Bahn und dementsprechend möchte ich dir natürlich auch zum Thema Fußball eine Frage stellen. Und da das zum Zeitpunkt, da wir aufzeichnen, ein hochaktuelles Thema ist, haben wir alle mitbekommen, dass Deutschland tatsächlich seinen Ausrüster wechselt. Ich glaube, zu 2028 wird es soweit sein. Vom deutschen Hersteller Adidas zum Klassenprimus Nike. Es ist ja ein tatsächliches Politikum geworden. Ich begrüße es total, dass über ein vermeintlich unwichtiges Thema ein großes Fach, weil ich finde, es ist gar nicht so unwichtig. Ich persönlich bin aber trotzdem der Meinung, naja, 50 Millionen Euro mehr bezahlen ist ein Punkt. Wie siehst du das?
Ich habe da lustigerweise mit meinem Kumpel Felix Groß,
der Fußballer?
Genau, drüber gesprochen. Und er meinte halt, diese 50 Millionen machen halt so für so einen Verband schon einen Unterschied, weil selbst wenn, weißt du, dann hast du die 50 Millionen weniger und dann kannst du irgendwie, keine Ahnung, Jugendprojekte, Frauenfußballprojekte und so weiter weniger unterstützen, weil diese 50 Millionen fehlen. Deshalb ist es halt schon am Ende eine Zahl, bei der man dann so, ja, vielleicht mal diesen Patriotismus hinten lassen muss.
Ja.
Das ist ja, hat Habeck ja gesagt, das ist ein, es sollte so ein Ausrüsterpatriotismus geben. Ich kann das am Ende nicht beurteilen, wenn dadurch da 50 Millionen mehr Geld in eine Gesellschaft fließt, dann soll es so sein. Ich finde auch so, ich meine, ich mag leider Nike auch als Marke sehr gerne. Auch wenn die viel Scheiße machen, aber viele Schuhmodelle finde ich halt leider toll, Guilty Pleasure. Deshalb ist es irgendwie, ich weiß nicht, da bin ich nicht tief genug drin, um jetzt zu beurteilen, wie effektiv dann dieses Mehrgeld eingesetzt wird und wer nicht. Aber ich muss sagen, ich habe mich vom Fußball krass verabschiedet gehabt, so, weil es zu viel war die letzten Jahre. Ich finde, es war irgendwie, weißt du, jedes Viertligaspiel kommt im Fernsehen, viel Champions League, Europameisterschaft und so weiter. Aber dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, wieder reinschauen.
Mir geht's ähnlich.
Ich glaube, dieses Jahr ist mein Fußball-Comeback.
Ja, also mir geht's ähnlich. Philipp Lahm hat ja, das ist zu dem Zeitpunkt schon ausgestrahlt worden, Philipp Lahm hat dem Podcast hier auch gesagt, wenn Nagelsmann es hinbekommt, dieses Wir-Gefühl zu transportieren, dann kann das wirklich wieder alles funktionieren. Und es war ja jetzt...
Kann er das? Also ich glaube von...
Ja, pass mal auf.
Ich kenne den Typ
jetzt
nicht so
viel.
Jetzt
war ja Leroy Sané bei dem Spiel, bei dem Sieg gegen Frankreich anwesend, obwohl er verletzt ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon das erste richtige Zeichen, dass er zur Mannschaft gekommen ist, um mit zu unterstützen. Und
ich weiß nicht, so tief bin ich nicht drin, aber der Charakter Nagelsmann wirkt jetzt für mich nicht jemand, der einen so menschlich packt. Also...
Ja, aber ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst, aber da finde ich...
Da war der Yogi schon.
Ja, okay, gut, aber kommt ja jetzt dein ganz persönlicher Lokalpatriotismus
durch. Als Badener.
Ne? Ja. Also, die letzte Frage, lieber Aurel, die suchst du dir selbst aus. Du musst einfach nur Stopp sagen, weil ich werde sie dir aus dem Fragebogen von guten alten Marcel Proust stellen und du sagst einfach Stopp.
Stopp.
Die Frage ist, ihre Heldinnen in der Geschichte...
Oh, wow, Alter.
Was ganz Leichtes zum Schluss.
Ja,
das Rätseln zählen nicht.
Das Geile ist immer diese ganzen historischen Helden, ne? Immer wenn man die dann in die aktuelle Zeit übersetzt.
Oh, Henning Baum hatte da viel zu erzählen. Über Heldinnen aus der griechischen Mythologie.
Ja, okay, ich meine, das ist ja
Mythologie. Grüße gehen raus.
Mythologie ist ja nochmal was anderes. Also da würde ich auch noch fündig werden. Aber diese ganzen Heldinnen aus der Geschichte, wenn du denn heute deren, die so aus, ne, mal objektiv beurteilst, sind es ja meistens Leute, die einfach viel massakriert haben, wahnsinnig viele Leute abgeschlachtet haben, halt eben, also im Rahmen ihres Aufgabenbereichs. Deshalb ist es immer schwer, da irgendjemanden zu glorifizieren. Das ist wie wenn Leute heute noch Bismarck richtig geil finden. So. Es ist halt einfach.
Hamburg hat viel Geld für die Renovierung des Bismarcks
ja, ausgegeben. Ja, das ist halt immer einfach aus dem heutigen Blickwinkel sind diese alten Heldentaten
schwierig. Aber weißt du, Geschichte kann ja auch nur 10 Jahre zurückliegen. Also das ist der frei gestellt.
Weißt du, dann sage ich einfach mal, diese ganzen tollen Menschen, die bei so einem Flutunglück wie im Ahrtal irgendwie, die dann dahin fahren und helfen und nicht irgendwo hingehen, um was zu erobern und irgendwie Helden sind. Und selbst Robin Hood war ja anscheinend ein wilder Typ, so, also die historische Bezugsperson, wenn es sie denn gibt. Und deshalb einfach nur die Leute, die sich zum Beispiel im Ahrtal eingesetzt haben und Menschen Obdach gegeben haben, die da irgendwie alles verloren haben. Und andere Menschen, die dann da wieder aufgebaut haben und heute noch wieder aufbauen, und das sind meine Helden.
Eine schöne Antwort zum Schluss. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich finde, das war ein sehr launisches und ein sehr facettenreiches Gespräch.
Hat mir auch Spaß gemacht, und ich finde es wahnsinnig toll, dass das so effektiv ist. Weißt du, jetzt bin ich gleich in Hamburg und habe mich nicht gelangweilt und mich unterhalten. Vielen Dank.
Und wir sind pünktlich. Der Handyempfang hat funktioniert, und insofern sage ich ganz herzlichen Dank an Aurel Merz. Sag all unseren Zuhörenden, geht sehr gerne zur Tour, die ab September 2024 startet. Für alle, die diesen Podcast 2028 hört, ihr seid late to the party, aber dann gibt es ja bestimmt auf YouTube.
Richtig.
Bis dahin gibt es wahrscheinlich noch eine weitere Show, die nicht nur von Aurel produziert wird, sondern auf seinem eigenen Fernsehsender funktioniert. Neotropic Tonight ab dem 4. April.
Mein eigener Fernsehsender.
Interessante Gäste auch, die sind ja auch schon einsehbar. Ja, ein paar sind
da schon, genau.
Wer da kommen wird.
Yannick Schümann und viele andere aufregende. Nikita Thompson und ihrer neuen Schauspielkollegin und so. Wir haben viele tolle Leute.
Hervorragend. Also insofern, Freunde dieses Podcastes, guckt auch mal nach links und rechts, hört nach links und rechts, von Aurel gibt es da jede Menge. Ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Ich wünsche dir alles Danke. Gute. Und an euch möchte ich sagen, abonniert diesen Podcast, liked diesen Podcast, beantwortet eine Frage, sollte unter diesem Podcast eine stehen. Und falls ihr euch lieber siezen wollt, macht das doch auch. Bis dahin, mir hat Spaß gemacht, euer Sebastian.
Ciao.
Tschüss.